Guten Morgen und guten Morgen auch. Frau Schwertner, schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen.
Frau Schwertner, wenn Sie das jetzt hören, von 500 Milliarden Sondervermögen wurden im vergangenen Jahr statt 37,2 Milliarden nur 24 ausgegeben. Was lesen Sie aus den Zahlen?
Ja, das wundert mich leider überhaupt nicht. Also Lars Klingbeil hat ja sehr viel versprochen von den 500 Milliarden, aber der Punkt ist eben, es kommt zu wenig an, sowohl bei den Kommunen als auch bei den Menschen, bei den konkreten Projekten. Und es wird nicht zusätzlich investiert, sondern die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister auch von unserer Partei, von der Linken, sagen, ja, ich nutze das jetzt alles, um Projekte zu finanzieren, die sowieso schon geplant waren. Das heißt, das Sondervermögen, groß versprochen als großes Investitionsprogramm und Paket, wird eigentlich dazu benutzt, damit überhaupt die Bahn und alles Weitere instand gehalten wird. Also hier kann man nicht von einem großen Investitionsboom sprechen, sondern wirklich nur von einer Instandhaltung.
Das ist ja jetzt dann die Diagnose, es wird zu wenig ausgegeben und auch zu wenig zusätzlich. Welche Schlussfolgerung muss denn dann jetzt kommen? Also nach einem Jahr haben wir jetzt das Ergebnis, wie sollten wir nächstes Jahr drauf schauen?
Naja, also wir sehen ja, dass die Infrastruktur auf jeden Fall noch mehr Investitionen braucht. Dass wir für die Schulen und für die Busse und für alles, was wir so im täglichen Leben brauchen, gerade die Kommunen brauchen dringend Geld. Deswegen sagen wir, wir müssen die Schuldenbremse reformieren. Wir müssen ein nachhaltiges, langfristig auch den Kommunen zusichern können. In den nächsten 10 Jahren wird es diese Investitionen geben. Damit kann dann auch jeder planen in den sozialen Wohnungsbau und so weiter. Das wäre wichtig, das wäre vernünftig. Die Schuldenbremsenreformkommission aber leider liefert bisher noch keine Ergebnisse. Wir warten dann noch darauf und wir sagen auch, wir müssen Superreiche und hohe Vermögen besteuern, um klarzumachen, die Länder und Kommunen brauchen das Geld für unsere Schulen, für unsere Kitas, für Bus und Bahn brauchen wir mehr Investitionen. Dieses Sondervermögen reicht da nicht.
Da muss ich jetzt noch mal nachfragen, denn dank Sondervermögen gäbe es ja das Geld. Mit der Schuldenbremse gäbe es dann auch Schuldengeld. Aber warum sollte das dann schneller ausgegeben werden? Also das macht ja eigentlich dann keinen Unterschied.
Es wird nicht schneller ausgegeben, aber es würde langfristiger und planmäßiger ausgegeben. Also dann könnten die Kommunen eben wirklich mit dem Geld planen und könnten dann sagen, für die nächsten 10 Jahre haben wir diese Projekte. Das spüren die Menschen dann vielleicht nicht sofort, aber sie wissen, es gibt eine Planungssicherheit. Auch dann Unternehmen wissen, dass es eine Planungssicherheit gibt. Also man kann einfach Städtebau, man kann einfach diese Infrastruktur nicht wie mit dem Tropfen auf dem heißen Stein, so wie das jetzt gemacht wird, mal Geld hinwerfen und dann hoffen, dass was passiert, sondern wir müssen uns doch als Staat überlegen, wohin wollen wir langfristig investieren, in die Zukunft unserer Kinder, in die Bildung und das alles. Und diese Möglichkeit gibt es gerade gar nicht, weil die Kommunen ächzen alle unter dieser Not und ächzen alle unter dem Geldmangel. Und das merken wir natürlich, das spüren die Menschen vor Ort sofort.
Sie als Partei Die Linke ächzen auch unter den Sozialplänen der Bundesregierung, beziehungsweise Sie fordern jetzt auch die Menschen auf die Straße zu gehen, zu Montagsdemonstrationen mit Sozialprotesten. Warum genau ist das eine gute Sache? Ich habe das Gefühl, die Stimmung im Land ist doch eh schon so aufgeheizt. Muss man das jetzt auch noch wieder auf die Straße tragen?
Auf jeden Fall. Wir müssen ja diese berechtigte Wut, die die Menschen haben, es geht im Land nicht voran und es wird jetzt zusätzlich noch gekürzt. Wir sollen länger arbeiten. Uns wird die ganze Zeit gesagt, wir sind zu oft krank. Das ist ja das eine. Die arbeitenden Menschen im Land würden hier tagtäglich beleidigt und sollen jetzt noch den Gürtel enger schnallen. Und deswegen sagen wir, die Frust, der Wut, die Wut, das ist alles berechtigt. Wir wollen das auf die Straße tragen. Wir müssen Merz offensichtlich Dampf machen, weil diese Bundesregierung denkt, sie kann einfach so weitermachen. In einer der größten Energiekrisen unserer Zeit werden jetzt Reformen durchgepeitscht, die eben sagen, ihr müsst arbeiten bis 70, der 8-Stunden-Tag soll abgeschafft werden, wir müssen mehr zahlen für die Pflege, für die Krankenkassen. Die Menschen ächzen eben tatsächlich unter diesen Verhältnissen und da sagen wir, wir müssen was verändern. Wir sagen, es reicht, wir müssen auf die Straße gehen und diese Kürzungen stoppen.
Frau Schwertner, Sie kritisieren jetzt das Kürzungsvorhaben der Bundesregierung. Es gibt ja jetzt ein Treffen im Kanzleramt am 10. Juni mit Gewerkschaften und Verbänden. Trauen Sie den Gewerkschaften zu, da wirklich noch Einfluss zu nehmen?
Das müssen sie unbedingt tun, aber ich finde schon allein dieses ganze Vorhaben, die Gewerkschaften nur einmal zu informieren am 10. Juni, ist schon vollkommener Wahnsinn. Also uns sagen auch Sozial- und Wohlfahrtsverbände, sie wurden in dieses gesamte Programm nicht eingebunden. Das ist absolut unnormal, dass eine Bundesregierung es nicht schafft, die Sozialpartner vernünftig einzubinden. Meine Befürchtung ist, dass am 10. Juni alle nur darüber informiert werden, dass der 8-Stunden-Tag abgeschafft wird, dass alle darüber informiert werden, dass wir bis 70 arbeiten sollen. Und dann kann ich nur mit den Gewerkschaften, mit den Sozialverbänden gemeinsam sagen, wir müssen dann auch auf die Straße gehen, weil das so nicht sein kann. Es kann nicht sein, dass in der Sommerpause Sachen durchgepeitscht werden sollen, die Millionen von Leuten betreffen.
Wenn wir jetzt über die Arbeitszeiten mal konkret sprechen, Sie lehnen die Flexibilisierung ja ab. Tatsächlich ist das ja aber auch ein großer Hebel für die Wirtschaft, wenn man Arbeitszeit flexibilisiert. Und das brauchen wir ja eigentlich gerade, internationale Wettbewerbsfähigkeit. Das ist doch eigentlich gerade nicht da, wo man jetzt ansetzen sollte und blockieren müsste.
Naja, vor allem soll das jetzt auf dem Rücken der Beschäftigten passieren. Also was wir ja schon erleben, ist ja, wir haben ja schon viele Menschen im Schichtsystem, die über 12, 13 Stunden schon arbeiten. Und wir wissen, dass wenn man über 10 Stunden arbeitet, das Risiko für Unfälle am Arbeitsplatz enorm steigt. Das heißt, das wissen wir, wir können nicht im Namen der Flexibilisierung auf dem Rücken der Beschäftigten jetzt dafür sorgen, dass sie eigentlich ein viel höheres Risiko haben für Unfälle und dass der Chef im Prinzip alle Rechte bekommt, die Einzelnen dazu zu zwingen, länger zu arbeiten. Und der 8-Stunden-Tag, das ist wirklich ein hart erkämpftes Recht. Das gibt es seit über 100 Jahren in Deutschland. Und jetzt ist ausgerechnet eine sozialdemokratische Arbeitsministerin, die dieses hart erkämpfte Arbeitsrecht jetzt abschafft. Das ist vollkommener Wahnsinn.
Aber sehen Sie nicht eine Art Puffer, wenn man jetzt selbstständig ist beispielsweise oder kreativ schaffend und man sagt, naja, ich mache dann einen 10-Stunden-Tag und dafür habe ich dann aber ein 3-Tage-Wochenende?
Also es gibt für viele schon sehr starke Flexibilisierungsregelungen. Also die Menschen, die das wollen, können das schon in weiten Teilen nutzen. Für uns gilt nur, es braucht das Recht von Arbeitnehmern, die sagen, ich muss nach 8 Stunden aufhören zu arbeiten. Und diejenigen, die wirklich hart körperlich arbeiten, die eine große Verantwortung tragen, denen können wir das nicht zumuten, dass sie 13 Stunden arbeiten, dass sie über 70 Stunden Wochen haben. Das hält kein Mensch aus, schon gar nicht. Wenn man dann gleichzeitig sagt, ihr sollt bis 70 arbeiten, dann wissen wir, dass die Leute vorher tot umfallen.
Wenn wir jetzt noch mal an die jungen Menschen denken, gibt es jetzt aktuell Streit um die BAföG-Reform. Dorothee Bär hat gesagt, naja, mal ob das jetzt so kommt, sei mal dahingestellt. Mit der Haushaltslage ist das eher schwierig. Wie reagieren Sie auf diese Nachrichten?
Also das muss man ja auch in dem Gesamtzusammenhang stellen, dass die Kürzungen überall anstehen. Also dass in jedem Ministerium 1% gekürzt werden soll. Und das bedeutet dann eben konkret, die BAföG-Erhöhung kommt nicht. Beim Wohngeld wird gekürzt, beim Elterngeld wird gekürzt. Das werden die Menschen ganz konkret spüren. Und deswegen sagen wir, es kann nicht sein, dass auf der einen Seite für Aufrüstung endlos Geld da ist. Da gibt es überhaupt gar keine Reglementierung. Aber alle anderen sozialstaatlichen Leistungen werden gerade weggekürzt. Und das BAföG ist eines davon, dass viele Studierende sich schon jetzt keine WG mehr leisten können, nicht mehr leisten können, überhaupt in einer anderen Stadt zu studieren und von zu Hause auszuziehen, ist ja eh schon Wahnsinn. Und die lang versprochene BAföG-Reform kommt dann eben nicht dieser Erhöhung, die absolut dringend notwendig ist.
Verteidigungsausgaben und Sozialausgaben kann man ja eigentlich gar nicht so richtig gegeneinander aufheben, weil wir bei den Verteidigungsausgaben ja auch die Aufhebung haben mit der Sonderbereichsausnahme. Bei den Sozialausgaben muss ja aber irgendwie gekürzt werden. Also es ist ja einfach rein rechnerisch nicht machbar, es nicht zu tun. Also wo müssen die Menschen auch mal Einschnitte verkraften?
Naja, eben, die Bundesregierung stellt das sowieso ein Naturgesetz dar. Es muss so sein, aber natürlich muss es nicht sein, dass die Verteidigungsausgaben... Naja, wir müssten natürlich insgesamt den Haushalt berechnen und sagen, es kann nicht sein, dass für den einen Bereich endlose Aufrüstung möglich ist. Da wird überhaupt nicht nachgerechnet und dafür gekürzt werden soll bei den Menschen. Und was ja auch, was die Menschen hier spüren, ist, dass die Abgeordneten zum Beispiel sich gerade eine Diätenerhöhung verpassen wollen durch einen automatischen Anpassungsmechanismus.
Ja, aber die wollen Sie ja aussetzen.
Die wollen wir aussetzen. Und jetzt sagt aber Jens Spahn, ja, es müssen ja alle den Gürtel enger schnallen, die Leute müssen höhere Beiträge zahlen, die Kassenpatienten sollen höhere Beiträge zahlen. Und wir könnten das jetzt ja vielleicht mal mit gegenrechnen, dass wir da verzichten auf diese 500 Euro. Die Menschen spüren doch im Land, dass das absoluter Wahnsinn ist und dass sie sagen, wir müssen permanent den Gürtel enger schnallen. Während wir letzte Woche die Nachrichten hatten, 5000 Superreiche in Deutschland besitzen 1/4 des gesamten Vermögens in Deutschland. Und wir haben keine Vermögenssteuer. Seit 1997 ist die ausgesetzt. Wir haben keine Milliardärssteuer, auf die wirklich Geld haben, die wir unbedingt besteuern müssten, damit sie ihren Beitrag dazu leisten, dass dieser Sozialstaat funktioniert.
Aber selbst wenn man alle Ideen nehmen würde aus Ihrem Parteiprogramm, sei es jetzt die Reichensteuer, die Vermögensteuer, die Beitragsbemessungsgrenze und so weiter und so fort, wenn man das alles mal zusammenrechnet, dann reicht es trotzdem nicht, um diese Lücke von 55 Milliarden Euro jährlich zu schließen, die in GKV und Pflege alleine entsteht. Die Rente noch nicht mal mit eingerechnet. Das heißt, nur immer mit dem Argument, wir müssen einfach die Reichen mehr zur Kasse bitten, ist ja die Lücke gar nicht auffüllbar.
Also die Lücke wäre zumindest massiv auffüllbar, wenn wirklich alle in die gleiche Kasse einzahlen würden. Also wenn wir wirklich eine Bürgerversicherung hätten, in die alle einzahlen. Politiker, die Superreichen, wenn wirklich alle Selbstständigen eine Kasse zahlen würden, wenn wir dieses Zweiklassen-Medizinsystem auflösen würden, dann wäre schon viel erreicht. Genauso wie bei der Rentenkasse. Wir können es uns nicht länger leisten, dass es einige gibt, die privat vorsorgen können und viele gibt, für die einfach die Rente nicht mehr ausreicht. Dass einfach so viele Menschen in Armut fallen, weil sie sich eben auch besonders die Rente und die Pflege nicht mehr leisten können. Die Pflege kostet mittlerweile über 3.000 Euro im Schnitt. Und jeder vierte Rentner und jede vierte Rentnerin muss jetzt schon zum Sozialamt gehen. gehen, um sich die Pflegekosten leisten zu können. Das ist einfach in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt. Kann es nicht wahr sein, dass wir einem Viertel der Rentnerinnen und Rentner das zumuten und jetzt die CDU auch noch sagt, sie geht an das Eigenheim des Ehepartners ran. Das kann man den Menschen nicht mehr erklären. Wir müssen sagen, wir brauchen eine Pflegevollversicherung für alle, eine Bürgerversicherung für alle. Und dann könnte man auch schon viele der Haushaltslöcher stopfen.
Sagt Ines Schwertner. Vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön. Und damit zurück.